warmer Sommertag in Berlin. Hunderte Menschen ziehen durch die Innenstadt und protestieren für eine Welt ohne Nutztierhaltung. Kinder in Bollerwagen halten Transparente. Verdutzte Passanten machen schüchtern Handyfotos. Auf halbem Weg kommt die Demo an einem Steakhouse vorbei. Auf der Straße davor sitzen Menschen an den Tischen und warten auf ihr Essen. Einige Aktivisten bleiben plötzlich stehen. Sie haben einen kleinen Lautsprecher vorbereitet und spielen den überforderten Restaurantbesuchern die Schreie sterbender Schweine vor. Während ich sie dabei beobachte, kommt mir der Gedanke, dass die meisten von uns sich wohl in beiden Seiten wiederfinden. Der eine Teil in uns denkt an die gequälten Tiere und will, dass lieber heute als morgen alles anders wird. Der andere Teil in uns ist wie die Menschen im Restaurant. Das Steak schmeckt uns an diesem Tag vielleicht ein bisschen schlechter, aber immer noch viel zu gut, um darauf zu verzichten. Aber wie sollen wir die Welt verändern, wenn es schon so schwer ist, uns selbst zu ändern? Ich bin Jakob Schmidt und das hier ist Wen dürfen wir essen? Ein Bremen 2 Podcast für die ARD Audiothek über die Geschichte, Ethik und Zukunft unserer Lust auf Fleisch. Folge 6: Das Ende des Fleischzeitalters.
Ich bin Rosa und habe meinen Huhn aufgehoben.
Ich bin Julian und ich habe gesehen, wie jemand von einem Lama angespuckt wurde.
Projekttag an einer Berliner Grundschule.
Ich bin Ruben und ich habe eine kleine Babyziege auf meinen Arm genommen.
Einen ganzen Schultag lang wird sich die Klasse 5b heute mit dem Verhältnis zwischen Mensch und Tier befassen.
Bei unserer Oma gibt es einen Nachbarn, der hat sehr süße Kaninchen und die knabbern immer unsere Ärmel an.
Okay. Ja, sehr schön. Ich bin Friederike. Ich habe einmal ein Schweinchen, also ein Ferkel, mit Sonnencreme eingecremt.
Friederike Schmitz vom Verein Mensch-Tier-Bildung ist überzeugt, dass junge Menschen der Schlüssel sind, um die Zustände in der Nutztierhaltung zu ändern.
Aber mein Ziel ist jetzt nicht, euch irgendwie zu überzeugen von meiner Meinung oder so, sondern es geht darum, dass ihr Informationen bekommt und dann eben selber überlegt, was ihr denkt.
Sie sieht Kinder nicht bloß als zukünftige Konsumenten, sondern vor allem auch als junge Bürger, die einmal entscheiden werden, in welcher Art von Gesellschaft sie leben wollen.
Meine Hoffnung ist, dass wir die Nutztierhaltung hierzulande oder in den Industrienationen abschaffen, und zwar in den nächsten paar Jahren oder Jahrzehnten. Und ob das realistisch ist, finde ich immer so eine komische Frage, weil es halt überhaupt nicht realistisch ist, dass wir so weitermachen wie jetzt. Wir sind mitten in der Klimakrise. Wir müssen natürlich die gesamte Gesellschaft komplett transformieren, um überhaupt eine Chance zu haben, hier auf diesem Planeten weiter einigermaßen gut leben zu können.
Mit Kreppband klebt Friederike Schmitz auf dem Boden die Umrisse einer Bucht im Schweinestall ab. Die Kinder probieren am eigenen Leib aus, wie viel Platz sie hätten, wenn sie Mastferkel wären.
Könnt ihr euch zurückziehen, wenn ihr das wollt?
Nein.
Sie erfahren, dass Sauen sich in ihren Käfigen wochenlang nicht umdrehen können und dass die meisten Schweine nur wenige Monate alt werden.
Und was meint ihr, wie sich das anfühlt für die Schweine?
Also, wenn wir als Menschen da gefangen wären, dann hätten wir uns, glaube ich, schon im Stall umgebracht, wenn wir wissen, dass wir in den nächsten paar Jahren sterben.
Es gibt keine neutrale Darstellung. Sobald man eine Realität darstellt, muss man Informationen auswählen. Und wir wählen dann teilweise vielleicht die negativeren Informationen aus, anstatt die positiven. Wir sagen dann nicht irgendwie, die Schweine. Ja, es ist halt auch schon schwer, überhaupt positive Informationen zu finden. Ja, aber so sagen wir. Wir sagen dann nicht, die Ferkel werden unter der Wärmelampe gewärmt und haben es da irgendwie gemütlich, sowas sagt der Bauernverband. Sondern wir sagen, die Ferkel können zwar saugen bei der Mutter, aber die Muttersau kann sich nicht um sie kümmern und sie werden nach ein paar Wochen der Muttersau weggenommen.
Sie kommen nicht nach draußen. Sie können nicht im Boden wühlen, sich niemals in einem Bach suhlen.
Berührt schauen sich die Schülerinnen und Schüler Filmausschnitte an, die Friederike Schmitz mitgebracht hat. Kindgerechte Ausschnitte zwar, aber durchaus drastisch.
nur wenige Schritte vor und zurückgehen.
Und wir wählen diese eher kritischen Informationen aus, weil das ja auch die sind, die quasi für eine ethische Reflexion relevant sind. Ja, also wenn alles wunderbar wäre, dann müssen wir ja darüber gar nicht reden. Wir müssen ja gerade über die Probleme reden. Jetzt gibt es ja viele Leute, die sich auch aus solchen Gründen entscheiden, kein Fleisch mehr zu essen. Und es gibt natürlich auch ganz viele Leute, die trotzdem Fleisch essen, obwohl ja viele das auch wissen, wie es den Tieren geht. Was könnten da so Gründe sein?
Also bei mir ist es so, ich mache sehr viel Sport bei mir zu Hause, weil ich habe eine Fitnesstrainerin. Und ich brauche das halt dann für meine Ernährung, weil ich brauche das Eisen, was im Fleisch ist.
Weil ich es lecker finde.
Ja.
Wir kaufen viel Fleisch, aber nur Bio.
Wenn, essen wir es bei unserer Oma, und zwar weil es eben so wie eine Tradition ist, wenn wir bei Oma sind.
Tradition, ja, voll gut. Mhm. Ich würde schon sagen, dass sich die gesellschaftliche Stimmung gerade so verschiebt, dass es also immer klarer wird, dass die Tierhaltung nicht so weitergehen kann. Also natürlich essen die allermeisten Leute noch Fleisch, aber gleichzeitig haben auch die allermeisten Leute verstanden, dass es damit ein Problem gibt.
Ich fand es krass zu sehen, weil ich dachte, die Bio-Schweine Höfe, dass da viel mehr Platz ist und dass die viel mehr auf die Tiere aufpassen.
Es war aber auch sehr erschreckend, also wie wenig für ein Schwein getan wird.
Und man sieht jetzt auch mal, dass ganz viele Tiere gequält werden. Und ich versuche, weniger Fleisch zu essen.
Ich fand es auch einfach blöd, dass ich das vorher auch nicht wusste, sondern dass es einfach sozusagen wie eine Hintergrundgeschichte ist. Und jetzt wissen wir es.
Ich glaube schon, dass das bei den Kindern auch was bewegt, was dann auch noch nachwirkt. Da sind so ein paar Gedanken, sind so ein bisschen Samen gesät worden, was angestoßen worden. Aber gleichzeitig merken wir auch an den Workshops, wie machtvoll eigentlich diese Normalität ist. Ja? Also einerseits sind die Kinder total erschrocken darüber, wie schlecht es den Schweinen zum Beispiel geht in den Mastanlagen. Wenn es dann aber darum geht, soll man jetzt Fleisch essen oder nicht, dann ist das also für viele dann so das Höchste, zu dem sie sich durchringen können. Irgendwie, sie wollen weniger Fleisch essen. Und natürlich wünsche ich mir oft irgendwie konsequentere Reaktionen. Also es ist ja nicht nur so, dass ich das quasi gemessen an meiner eigenen Meinung irgendwie schade finde, was die Kinder oft am Ende sagen, sondern gemessen an dem, was sie selber 2 Stunden vorher gesagt haben. Also das können die sich in dem Moment einfach gar nicht vorstellen, dass sie selber einfach kein Fleisch mehr essen könnten. So, also das ist nicht im Raum des Möglichen für die.
Trotzdem glaubt Friederike Schmitz an die Kraft von Argumenten. Und wir alle wünschen uns, dass gute Argumente uns dazu bringen können, unsere Gewohnheiten zu ändern. Aber wie sehr wir sie an uns heranlassen, hängt stark vom Kontext ab. Psychologen haben zum Beispiel herausgefunden, dass Menschen Tiere für moralisch weniger relevant halten, wenn man ihnen vor der Befragung Fleisch zu essen gegeben hat. Tiere zu essen und sie gleichzeitig moralisch anzuerkennen, führt zu sogenannter kognitiver Dissonanz in unserem Kopf. Und um diese zu vermeiden, passt sich unsere Meinung an unser Verhalten an. In einer anderen Studie wollten Teilnehmer, denen gesagt wurde, dass sie kurz darauf einen Obdachlosen treffen würden, der ihre Hilfe brauche, am liebsten eine möglichst nüchterne Version seines Lebens hören. Diejenigen hingegen, die nicht wussten, dass sie ihn persönlich treffen würden, interessierten sich viel mehr für die emotionalen Details seiner Biografie. Es ist derselbe Impuls, den wir haben, wenn wir den Blickkontakt mit einem Bettler vermeiden. Die Wissenschaft hat einen Namen für diesen Effekt: Empathy Avoidance. Die Vermeidung von Mitgefühl.
Ja, also herzlich willkommen.
Friedrich Mühlen arbeitet seit 27 Jahren daran, dass uns genau das nicht gelingt.
Danke, dass Sie alle da sind. Wir sind hier, um uns über dieses Thema zu unterhalten, was, glaube ich, nicht nur mich zutiefst empört hat.
Seine Organisation, die Soko Tierschutz, hat sich darauf spezialisiert, Missstände in der industriellen Tierhaltung an die Öffentlichkeit zu bringen.
Was hier passiert ist, hat leider auch bei mir den Satz hervorgebracht, den ich manchmal immer wieder sagen muss: Hätte ich nicht gedacht, dass ich so ein Ausmaß an Gewalt gegen ein hilfloses Tier mal sehe.
Er sitzt auf einem Podium im Veranstaltungssaal einer westfälischen Kleinstadt. Die Stuhlreihen sind bis auf den letzten Platz gefüllt. An diesem Abend geht es um Kühe. Systematisch sollen kranke Tiere in einem Betrieb in der Nähe illegal geschlachtet worden sein. Friedrich Müllen spielt den Besuchern heimlich gemachte Aufnahmen vor. Auf ihnen ist zu sehen, wie ausgemergelte sogenannte Downerkühe reihenweise mit einer Seilwinde über den Boden geschleift werden. Wenn sie sich nicht bewegen, prügelt ein Mitarbeiter wie von Sinnen auf sie ein.
Wenn Sie jetzt mal hier hingucken, dann sehen Sie, dass das Tier irgendwann kollabiert ist. Es liegt da.
Die Menschen, die zur Bürgersprechstunde der Aktivisten gekommen sind, können kaum fassen, dass diese Szenen sich in ihrer Nachbarschaft abgespielt haben sollen.
Das müssen wir uns leider so im Detail anschauen, weil es ist sehr wichtig.
Fassungslos schütteln sie immer wieder die Köpfe. Manche wenden sich angewidert von der Leinwand ab und einige haben Tränen in den Augen.
Und jetzt kommt der Herr wieder und macht den Bolzenschuss, hat ein Messer in der Hand und ein Bolzenschussgerät. Jetzt wird die Kehle aufgetrennt.
Was das Publikum auf der Leinwand jetzt sieht, halten die Betriebe sonst im Verborgenen.
Videokameras, hohe Zäune, Stacheldrahtverhau, Sicherheitsdienste, Hunde. Sie schirmen sich ab mit allen Mitteln. Und daraus habe ich dann diese Taktiken entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, man muss da anders rangehen. Man muss das heimlich dokumentieren, so Wallraff-mäßig sozusagen, sich da einschleichen und so die Menschen informieren, dass sich die Menschen überhaupt eine Meinung bilden können.
Die Aktivisten der Soko Tierschutz bezeichnen sich selbst als Ermittler. Sie filmen im Schutz der Dunkelheit mit Nachtsichtgeräten und Tarnanzügen auf Mastfarmen, montieren versteckte Kameras in Schlachthöfen oder schleichen sich über Wochen undercover in Betriebe ein.
Das ist tatsächlich teilweise wie im schlechtesten Agentenroman.
Sie arbeiten mit einem Netzwerk von anonymen Hinweisgebern und Informanten aus der Branche.
Wenn man sich dann abends irgendwo am Stadtrand auf irgendeinem Parkplatz trifft und sich eine Person zu einem ins Auto setzt und mal in einer guckt und der andere guckt auch und dann wird einem irgendein Memory-Stick übergeben.
Und am Ende stehen Aufnahmen, die regelmäßig zu Skandalen und öffentlicher Empörung führen.
Die sollten sich in Grund und Boden schämen.
Wir müssen natürlich die Persönlichkeitsrechte selbst von bösen Menschen schützen.
Der Fall heute Abend ist bereits der 5. in nicht mal einem Jahr.
Weil sonst es ist keinem gedient, wenn es zu Selbstjustiz kommt. Es ist ein ganzes System, eine Milchindustrie, die Tiere systematisch kaputt macht.
Nicht nur in den Skandalen selbst beobachtet Friedrich Müllen immer wieder dieselben Muster, sondern vor allem auch in unseren Reaktionen darauf.
Zum Beispiel diese Sache mit den kranken Kühen. Da sagen die Menschen natürlich, ah, das ist aber extrem. Ja, das muss man ja natürlich stoppen. Aber dass die Leute nicht verstehen, dass das ein Korpus ist, das gehört zusammen. Die Haltungsbedingungen sind so schlimm. Die Tiere müssen maximal Milch geben. Sie sind überzüchtet. Sie haben kurze Lebensdauer dadurch und werden in kürzester Zeit krank und verletzt und werden zu solchen Downerkühen. Die Downerkühe sind einfach nur die andere Seite des ganzen Problems Milchindustrie. Auf der einen Seite wird halt die Milch produziert, auf der anderen Seite kommen die Downerkühe raus.
Nach der Bürgersprechstunde hängen die Bilder den Menschen noch nach. Viele wollen nicht sofort nach Hause gehen.
So, alles gut bei euch?
Vor der betroffenen Metzgerei ist eine Mahnwache entstanden. Die Menschen haben Kerzen in der Hand und stehen in kleinen Gruppen zusammen.
Da hinten war noch jemand.
Größten Respekt aussprechen.
Ja, danke schön. Also,
ja, auf jeden Fall.
Aber nehmt euch einen Vorsatz. Versucht rauszukommen aus diesem System. Weil die Leute erzählen mir dann immer, ja, ich habe doch noch einen Metzger des Vertrauens gefunden und da ist es besser und das ist Bio und so weiter. Und es ist einfach so ein ewiger Kreislauf, immer das Gleiche und das Gleiche. Die Leute schreien bei uns auf Facebook so nach Selbstjustiz, den müsst man aufhängen, den müsst man ertränken. Die größte Strafe, die man diesen Leuten machen kann, indem man Brokkoli kauft.
Das wahre Ziel der Aktivisten ist es nicht, einzelne Schlachthöfe zu schließen.
Das muss man übrigens mal verlieren. Ihr seid echt großartig.
Ganz stattdessen wollen sie der Industrie Stück für Stück die Unterstützung der Gesellschaft abgraben.
Und da kann jeder was dazu beitragen. Weil
Ja, ich bin mit 13 Jahren vegan geworden, ja, weil ich einfach gesagt habe, ich will das nicht. Das ist der Grund, warum ich in der Nacht gut pennen kann, obwohl ich mir den ganzen Tag so einen Schrott anschauen muss. Auch wenn mir die Leute auf Facebook schreiben, so ist ja alles so schrecklich und ich muss die ganze Nacht weinen. Ich muss nicht weinen um die Tiere, ich trauere um die Tiere, aber weiß auch, dass für mich so ein Mist nicht passiert.
Friedrich Müllen ist nicht nur jung zum Veganer geworden, sondern ihm war auch früh klar, dass er den Einsatz für Tiere zu seinem Beruf machen wollte. Lange hat er deshalb für eine große Tierschutzorganisation gearbeitet.
Das war aber halt keine Tierrechtsorganisation. Die sagten zwar auch, wir wollen eine Welt ohne Tierleid, aber für die bedeutet das die Veränderung, die Erleichterung oder die Abdämpfung der Tierausbeutung. Und so war es dann auch. Dann habe ich halt mit Supermarktketten zusammengekungelt und mit denen verhandelt, ach ja, wie viel Quadratzentimeter kann man denn dem Tier mehr geben? Sind jetzt 2 Hoppelsprünge oder 4 Hoppelsprünge für ein Kaninchen artgerecht? Und habe da auch Gütesiegel ausgehandelt, ja, so für diese Tierart, zum Beispiel für Gänse, was ist denn okay, was ist nicht okay und was geht gar nicht? Und daraus weiß ich, dass man sehr schnell in so einer Bubble ist. Das sind nämlich keine Monster, wie viele Tierschützer gerne auf Facebook schreiben, so Bestie-Mensch, sondern das sind freundliche, sehr sympathische Leute, diese Manager der Supermarktketten, die großen Chefs der Geflügel-Fleischkonzerne, die sehr genau wissen, welche Knöpfe sie bei einem drücken können. Und die haben sie auch bei mir gedrückt und ich habe jahrelang mitgemacht.
Wir alle kennen solche Siegel von den Verpackungen in den Supermärkten. So wie hier warb zum Beispiel vor ein paar Jahren der Deutsche Tierschutzbund für sein sogenanntes Tierschutzlabel.
Das ist Paula. Paula hat einen neuen Freund. Heute wollen die beiden das erste Mal gemeinsam zu Abend essen. Paula hat Lust auf Schnitzel oder Hähnchenkeulen. Ihr Freund findet das gar nicht gut. Er ist nämlich ausgesprochen tierlieb. Deshalb regt es ihn auf, dass Hühner ein trauriges Leben auf engstem Raum führen müssen, bis sie geschlachtet werden. Paula wendet ein, dass es jetzt aber die Tierschutzlabel gibt. Danach wird den Tieren deutlich mehr Platz zugestanden. In der Einstiegsstufe etwa sind maximal 17 Hühner pro Quadratmeter erlaubt.
17 Hühner pro Quadratmeter. Für jedes einzelne Huhn bleibt da etwa die Fläche von einem DIN A4-Blatt.
Ich habe das lange mitgemacht, habe mir immer wieder rote Linien gesetzt, die dann immer wieder überschritten wurden. Und zum Glück hatte ich dann irgendwann den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist die letzte rote Linie. Und wenn da auch noch ein peinliches Gütesiegel gemacht wird, was den Tieren eigentlich nichts bringt, dann bin ich weg. Und dann habe ich am Heiligen Abend 2012 gekündigt. Und es war sicher einer der glücklichsten Momente meines Lebens, wo ich da rausgegangen bin, weil dann ist das alles von mir abgefallen. Und plötzlich habe ich ganz klar wieder gesehen, da ist das Ziel.
Dieses Ziel ist die vollständige Abschaffung der Nutztierhaltung.
Grausame Bilder aus der Massentierhaltung. Aus
Skandal für Skandal.
Extrem grausame Aufnahmen aus einer Mastanlage nahe Dillingen.
Bilder sind erschreckend. Schwer verletzte Tiere mit offenen Wunden, abgebissene Schwänze, Schweine.
Videoaufnahmen, die aus einem der größten
Milchviehbetriebe Bayerns in Brandenburg. Ist dieser Betrieb ein Einzelfall oder muss damit gerechnet werden, dass weitere Fälle aufgedeckt
werden? Ist das die Ausnahme oder Normalität?
Düren, Bad Iburg, Düdenbüttel.
Die Tierschützer dokumentieren mit versteckten Kameras.
Die Polizei ermittelt im Falle des Verdachts auf
Tierquälerei. Werne, Selm, Aschaffenburg.
Dass der Tierschutzskandal in einer kleinen 2000-Einwohner-Gemeinde stattgefunden haben soll, können sich viele Dorfbewohner nicht vorstellen.
Tierschützer montierten während einer abenteuerlichen Aktion im städtischen Schlachthof mehrere
Kameras. Hohengören, Tauberbischofsheim, Biberach.
Was uns als Betäubung verkauft wird, ist in Wahrheit ein schrecklicher Todeskampf.
Kulmbach, Gärtringen. Es ist nicht das viel zitierte schwarze Schaf. Es ist eine Herde, denn die Realität ist der Ausnahmezustand.
Ein hügeliger Wald mitten in Belgien. Auf einem Teich schwimmen Enten, ein Hängebauchschwein versteckt sich schüchtern im Unterholz und vor einer Glasscheibe an einer kleinen Hütte steht ein Truthahn.
Turkey likes to look at himself in the mirror.
Der Truthahn schaut sich gerne im Spiegel an.
He's always there mirroring himself.
Er steht immer dort und schaut in den Spiegel.
Auf diesem Grundstück, zusammen mit mehreren Dutzend geretteten Tieren, lebt der Aktivist Tobias Lehnert.
In terms of cases in the world, moral cases, it's harder to find any case.
Was moralische Fragen angeht, ist es schwer, einen Fall zu finden, der eindeutiger wäre als die Frage nach dem Veganismus.
I'm unsure about so many things in the world. I see black and white everywhere.
Ich bin bei so vielen Dingen auf der Welt unsicher. Ich sehe überall Licht und Schatten.
And that's maybe what attracted me to this field.
Aber, und das ist vielleicht, was mich an diesem Thema so gereizt hat.
In this case, I think I see a lot of
clarity. In diesem Fall sehe ich mit großer Klarheit.
I see very few strong arguments to keep.
Ich sehe sehr wenige Argumente dafür, weiterhin Tiere zu essen. Und ganz sicher sehe ich gar keine, die dafür sprechen, Tiere so zu behandeln, wie wir es heute tun.
There are no arguments, no rational, no arguments that make sense. But still, these arguments don't have the power to convince most people. And of course, that is very frustrating.
Und dennoch haben unsere Argumente nicht die Kraft, die meisten Menschen zu überzeugen. Und das ist natürlich sehr frustrierend für Aktivisten, für Menschen, die Veränderungen wollen.
And so, rather than studying more and studying all
anstatt also immer weiter Argumente und Fakten zu studieren, sollten wir uns eingestehen, mit Fakten allein werden wir diese Ideen nicht verwirklichen.
Sein Ziel ist dasselbe wie das von Friederike Schmitz und Friedrich Mühlen. Aber er glaubt an einen anderen Weg dorthin.
There was a study among moral philosophers, professors in ethics.
Es gab da diese Studie unter Moralphilosophen, Professoren für Ethik.
And they asked these professors.
Und man fragte die Professoren, do you think that glauben Sie, dass das Töten und Essen von Tieren moralisch gerechtfertigt sein kann?
Obwohl in dieser Studie die Ethiker, die Fleischessen für moralisch falsch hielten, eindeutig in der Mehrheit waren, lebte weniger als die Hälfte von ihnen tatsächlich vegetarisch. Überhaupt unterscheiden Ethiker sich in ihren Handlungen kaum von Nicht-Ethikern, obwohl sie sich den ganzen Tag mit moralischen Argumenten beschäftigen. Sie spenden nicht mehr Geld, sie spenden nicht mehr Blut, sie melden sich genauso selten bei ihren Müttern und lassen mit derselben Häufigkeit ihren Müll herumliegen.
Das ist ein Beispiel für diese Diskrepanz zwischen Haltung und Verhalten.
They have the right attitude, they have the right ideas, the right information.
Sie haben die richtige Haltung, die richtigen Ideen.
But still this didn't translate into the right behavior.
Aber daraus folgt nicht das richtige Verhalten.
So what I'm saying is that we can also focus on the opposite thing.
Und meine Idee ist jetzt, dass wir das Ganze auch andersherum angehen können.
We can make sure that people change their behavior.
Wir können dafür sorgen, dass die Menschen ihr Verhalten ändern, indem wir ihnen Produkte anbieten, die so gut sind, dass sie keine anderen Argumente oder Gründe brauchen, um sie zu probieren. Und dann lassen wir sie das vergessen, was sie einmal so sehr geliebt haben. Und in dem Moment werden sie automatisch auch viel offener für die Argumente.
Im konkreten Umgang mit Menschen und Tieren treffen wir ethische Entscheidungen anders als in den abstrakten Gedankenspielen der Philosophen. Unsere Vernunft ist keine Richterin, die neutral die Fakten abwägt und ihr Urteil fällt, sondern eher wie eine Anwältin, die nach Argumenten sucht, um unser eigenes Verhalten zu verteidigen. Wenn wir uns nicht mehr auf der Anklagebank fühlen, sagt Tobias Lehnert, fällt es uns deshalb leichter, die Argumente der Gegenseite überzeugend zu finden.
We like to think that when we abolished slavery, that was just because of moral outrage.
Wir wollen zum Beispiel gerne glauben, dass die Sklaverei allein aufgrund von moralischer Empörung abgeschafft wurde.
It was just because people were like fed up and they said like we can't.
Weil die Menschen die Nase voll hatten und sagten, wir können unsere Brüder und Schwestern nicht so behandeln.
We like to believe that was the only reason.
Wir glauben gerne, dass das der einzige Grund war.
And that was certainly.
Und das war sicher ein Grund.
This moral outrage, but there were also other more pragmatic, more mundane reasons.
Aber es gab auch andere, pragmatischere, alltäglichere Gründe.
This was also the time of the Industrial Revolution.
Zum Beispiel war dies auch die Zeit der industriellen Revolution.
The steam engine was invented.
Die Dampfmaschine wurde erfunden.
It could be
und in
so
bestimmten
in
Fällen
war
eine Maschine einfach billiger als Sklaven.
A machine was cheaper than slaves. So you can imagine,
man kann sich also vorstellen, dass ein Sklavenhalter sagte, okay, ich habe diese Alternative, ich brauche meine Sklaven nicht mehr. Und wir würden heute sicherlich sagen, der Typ ist ein Arschloch. Jetzt, wo er eine Alternative hat, lässt er seine Sklaven frei. Das hätte er schon viel früher tun sollen. Aber pragmatisch gesehen können wir froh sein, dass es die Lösung gibt und dass sie den Menschen hilft. Dass sie vielleicht im Nachhinein den Menschen zeigt, ja, eigentlich ist das alles falsch.
Köln. Tobias Lehnert bahnt sich seinen Weg durch die Menschenmengen auf der Anuga, der größten Lebensmittelmesse der Welt. Auf einer überdimensionierten Leinwand laufen Nahaufnahmen von Hähnchenkeulen in Endlosschleife. Fast alle großen Fleischhersteller sind hier vertreten, präsentieren stolz ihre neuesten Produkte. Aber zwischen den riesigen Ständen der Schlachtunternehmen verstecken sich auch immer mehr vegetarische und vegane Alternativen.
Hi there.
Hi.
Hallo. Würden Sie etwas Fleischfreies probieren?
Ja. Are they vegan?
Ist das denn vegan?
Das ist komplett vegan.
Okay. What's the basis?
Woraus besteht das?
Das ist aus Erbsen.
Peas, okay. Ja.
Wie finden Sie es?
Ja.
Ja, gute Textur.
Good texture.
Trotz dieser immer besseren Alternativen glaubt Tobias Lehnert nicht, dass wir alle Menschen auffordern sollten, direkt zu Veganern zu werden. Denn die psychologische Forschung zeigt, dass Menschen überhaupt nur versuchen, sich zu verändern, wenn sie auch daran glauben, dass sie diese Veränderung durchhalten können.
Some people would say, like, I could never leave cheese.
Manche Leute sagen, ich könnte niemals auf Käse verzichten.
And I would just say, like, yeah, just try that.
Ich sage dann einfach, essen Sie eben weiter Käse und lassen Sie den Rest weg.
Because if you say, like, well, yeah, it's all or nothing.
Denn wenn man sagt, entweder alles oder nichts, sie müssen auch auf Käse verzichten. Käse ist schrecklich für die Tiere.
Chances are that they're
dann werden die Menschen wahrscheinlich gar nichts tun.
If you ask for all or nothing, what you usually get is nothing.
Wenn man um alles oder nichts bittet, bekommt man in der Regel nichts.
It's not about 1% of
people. Es geht nicht darum, ob 1% der Menschen etwas Perfektes tut.
It's about millions of people doing something imperfectly.
Sondern um Millionen, die etwas Unvollkommenes tun.
Schon zwei Menschen, die nur am Wochenende Fleisch essen, können gemeinsam einen größeren Effekt haben als ein Vegetarier. Und für Tobias Lehnert ist der Effekt das Einzige, was zählt.
I remember being in a hotel.
Ich erinnere mich an eine Situation in einem Hotel mit einer Gruppe von Akteuren aus verschiedenen sozialen Bewegungen.
They were not vegetarian or vegan.
Aber die waren keine Vegetarier oder Veganer.
And I had to give a talk about my topic.
Ich hielt einen Vortrag über mein Thema.
And then the organizers asked,
und hinterher fragten die Organisatoren,
okay, who's going to eat
vegan, wer ist heute Abend vegan?
Who's going to order a vegan dish tonight? And they all put their hands
und alle hoben die Hand.
And I said, no, no,
ich sagte,
please,
nein, bitte nicht.
I had eaten in that hotel the night before and it was terrible.
Denn ich hatte am Abend zuvor in diesem Hotel gegessen. Und das vegane Essen war schrecklich.
Vegan food was terrible. So I didn't want them to. I wanted them to eat meat.
Ich wollte lieber, dass sie heute Abend Fleisch essen.
Enemy number one is bad vegan.
Denn das Schlimmste, was passieren kann, Feind Nummer eins, ist schlechtes veganes Essen.
If you give people that, they get confirmed.
Wenn man den Leuten so etwas vorsetzt, werden sie in ihren Vorurteilen bestätigt und wir sind weiter vom Ziel entfernt als je zuvor.
We're just further away from it than ever.
Der Weg in eine Zeit nach dem Fleisch führt für ihn über Jahrzehnte andauernde, langfristige Entwicklungen. Und über viele Kompromisse.
You have to dare to break your own rules.
Man muss den Mut haben, seine eigenen Regeln zu brechen.
Pragmatism in a way is a
Pragmatismus bringt in gewisser Weise zum Ausdruck, wie sehr wir unsere Ideale erreichen wollen. Man muss bereit sein, einige idealistische Prinzipien zu opfern, um sein Ziel zu erreichen.
To get there.
Und dabei nicht auf seine eigene charakterliche Reinheit beharren.
And you don't look at your own personal purity.
Während wir gemeinsam über das Messegelände schlendern, bleibt Tobias Lehnert deshalb immer wieder auch an Ständen großer Fleischhersteller stehen. Wie dem von Tyson Foods.
And do you focus a lot on the plant-based?
Wie wichtig sind Ihnen pflanzliche Produkte?
Pflanzliche Produkte sind eine unserer zentralen Säulen der Zukunft.
Yeah.
Tyson Foods ist einer der größten Eiweißlieferanten der Erde.
Man geht Bündnisse mit Menschen und Organisationen ein, die nicht unbedingt dieselben Vorstellungen haben wie man selbst, die einen Teil des Weges mit uns gehen, aber nicht den ganzen Weg. Wir müssen akzeptieren, dass nicht alles perfekt laufen wird.
One thing I like to say is that a new system has to be built with.
Ich sage gern, das neue System wird mit dem Geld des alten Systems gebaut.
You know, it may seem very unfair that all these big food companies they acquired so much money killing animals.
Es mag sehr ungerecht erscheinen, dass all diese großen Lebensmittelkonzerne so viel Geld mit dem Töten von Tieren und dem Verkauf von Tierprodukten verdienen. Und jetzt wollen sie auch noch mit diesen Alternativen Gewinn machen, weil sie sehen, dass sie profitabel sind. Das erscheint sehr ungerecht und fast empörend. Aber ich fürchte, es gibt keinen anderen Weg.
Wenn Tobias Lehnert sich die Zukunft vorstellt, dann hat er einen langen, aber klaren Weg vor Augen. Wenn immer mehr Menschen ihren Fleischkonsum konsequent reduzieren, kaufen sie immer mehr Ersatzprodukte. Die wachsende Nachfrage finanziert neue Innovationen und die immer besseren Alternativen führen zu immer schneller wachsender Nachfrage. Ein sich selbst verstärkendes System.
Wenn Sie ein identisches Produkt haben, das genauso schmeckt und sich genauso anfühlt, vielleicht sogar günstiger ist, besser für die Umwelt und frei von Tierleid, warum sollte denn irgendjemand noch sagen, ich möchte, dass mein Fleisch von toten Tieren kommt?
In einer der Messehallen findet die New Food Conference statt. Ein Treffen für Visionäre, die an der Zukunft der Ernährung arbeiten. Mehrere Kameras und Scheinwerfer sind auf eine große weiße Bühne gerichtet. Der erste Redner des Tages ist Tobias Lehnert. In the first stage,
plant-based will become a norm. Zuerst wird pflanzliche Ernährung sich zur Norm entwickeln. It will become the default, and then from there. Und dann wird es immer mehr Menschen geben, die weiter und weiter gehen, bis diejenigen, die tierische Produkte essen und produzieren, irgendwann in der Minderheit sind. Tiere zu essen wird viel teurer werden und irgendwann vielleicht sogar verboten. In der Zukunft werden wir auf diese Zeit zurückblicken und uns fragen, was haben wir den Tieren in der Landwirtschaft bloß angetan?
Thank you very much.
In jeder sozialen Bewegung gibt es Idealisten und Pragmatiker. Pragmatiker wie Tobias Lehnert verlangen weniger von jedem Einzelnen von uns als andere Aktivisten. Deshalb ist uns dieser Ansatz vielleicht instinktiv sympathischer. Genauso gut könnte man aber auch sagen, Aktivisten wie Friedrich Mühlen haben ein positiveres Menschenbild. Denn sie trauen uns zu, uns aus eigenem Antrieb zu verändern. Meine Suche nach einer Antwort auf die Frage, wen dürfen wir essen, endet deshalb bei diesem verlassenen Schlachthof in Süddeutschland. Nach einer Aufdeckung der Soko Tierschutz musste der Betrieb schließen.
Wir machen ihren Grillsommer. Ja.
Friedrich Mühlen zeigt auf ein ausgeblichenes Plakat am Zaun.
Super.
Darauf sind Männer zu sehen, die lachend grillen. Im Büro hinter dem zugestaubten Fenster stehen vertrocknete Topfpflanzen und dahinter hängt ein veralteter Kalender mit Pin-Up-Girls.
Das ist natürlich ein schönes Gefühl, alleine jetzt nicht diese schrecklichen Schreie der Schweine zu hören da aus dem Stall, nicht diesen schrecklichen Gestank zu haben, der halt aus Blut, Gedärmen und einer Portion Angst entsteht am Schlachthof. Ja, es ist ein schöner, friedlicher Ort, wenn jetzt noch ein paar Bäumchen aus dem Dach wachsen würden.
Doch das kann auch dauern. Gerade wurde angekündigt, dass der Schlachthof wieder öffnen wird.
Ja, natürlich ist es immer der Sisyphus. Man rollt den Stein den Berg hoch und der rollt dann sofort wieder runter und man denkt sich, ach, nicht schon wieder den Stein wieder rauf, aber das machen wir seit Jahrzehnten und ich sag halt, irgendwann ist der Berg weg.
In der Anthropologie gibt es eine faszinierende Theorie. Vor 2 Millionen Jahren haben unsere Vorfahren angefangen, Fleisch zu essen. Um in Gruppen gemeinsam jagen zu können, wurde kooperatives Verhalten immer wichtiger. Genau zu ahnen, was die Gruppe von uns erwartet, entwickelte sich zu einem evolutionären Vorteil. Diese Gemeinschaft ist ein Teil von uns geworden. Ein Gewissen, das uns sagt, was richtig und was falsch ist. In gewisser Hinsicht hat uns die Lust auf Fleisch also überhaupt erst die Fähigkeit gegeben, moralisch zu denken. Und ironischerweise deutet heute vieles darauf hin, dass uns diese Fähigkeit zu moralischem Denken 2 Millionen Jahre später dazu führen könnte, unsere Lust auf Fleisch hinter uns zu lassen.
Wie soll jetzt dieser Podcast enden?
Was meinst du damit?
Irgendwie muss ich das am Ende schon nochmal sagen, was du jetzt heute machst.
1,5 Jahre nach unserem Gespräch auf dem Balkon, mit dem alles begonnen hat, sitzen Lasse und ich nach dem Abendbrot zusammen am Tisch.
Die Leute wollen ja wissen, was ist denn jetzt mit dem Sohn, der alles... Was ist denn jetzt mit dem Lasse? Den haben sie jetzt alle gehört am Anfang. So.
Ja, und was soll ich da sagen?
Und wie man das vergleichen kann. Also ich will jetzt einfach das Steak genießen. Muss das jetzt sein, so eine Grundsatzdiskussion.
Als wir uns die Szene von damals zusammen nochmal anhören, merken wir beide, dass wir uns verändert haben. Bei mir hört man es am Inhalt, bei Lasse an der Grammatik.
Kommt da so ein Rüssel von oben und stecht in deinen Bauch.
Stecht in den Bauch.
Wir essen doch gar nicht so viel.
Halt das in der Schule.
Mal dann aus guter Haltung.
Du musst ja nur ein bisschen sprechen in der Schule.
Auch Lasses Interessen haben sich verändert.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich da so gesprochen habe.
Wenn ich heute nach Hause komme, dann erzählt er mir von Fußballsammelkarten, davon, dass Alba Berlin deutscher Meister im Basketball geworden ist und dass er mit seinem Opa Bogenschießen war.
Und danach haben wir einen leckeren Döner gegessen. Eine leckere Kräutersoße und dazu gab es Pommes. Und wir waren noch in so einer Wildhütte. Da gab es so Schnitzel mit so Käse drin. Das war sehr lecker. Ja.
Tiere sind aktuell eher selten Thema.
Also mir geht's eigentlich so, der Körper und das Gehirn müssen sich einfach mal nicht so oft streiten. Das eine Körperteil sagt einem, oh nein, dafür wurden doch schon, die Tiere wurden dafür gequält, aber das andere sagt, lecker. Ich freue mich auf das Schnitzel. Und das ist nicht so einfach.
Und dem Körper ist dann egal, was das Gehirn sagt.
Ja, der macht einfach sein Ding.
Ja. Schon ein gutes Ende. Der Papa ist jetzt Veganer und der Junge ist. Der braucht noch Zeit.
Ja. Und jetzt muss ich, glaube ich, mal ins Bett.
Das stimmt.
Und du musst mich aufhalten.
Hast du alles gesagt, ja, ne? Mhm.
Ich bringe Lasse ins Bett, hänge die Wäsche auf und nehme mir vor, ihm zum 18. Geburtstag ein Buch über Tierethik zu schenken. Als Rache für all die leckeren Nackensteaks, Döner mit Kräutersoße und Schnitzel mit Käse drin, auf die er mir mit seiner Frage für immer den Appetit verdorben hat. Das war Wen dürfen wir essen? Ein Podcast von Bremen 2 in 6 Teilen. Mit den Stimmen von Michael Rotschopf, Cornelia Schönwald, Steffen Groth, Lou Strenger, Jenny Schilly, Janis Funk und mir, Jakob Schmidt. Das Artwork kommt vom Hyperebene-Studio aus Braunschweig. Die Autoren und Produzenten sind Janis Funk und ich. Redaktion Tobias Nagorny. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und übrigens, Wen dürfen wir essen, gibt es jetzt auch als 5-teilige Fernsehserie in der Arte Mediathek.